Hallo zusammen, hier melden wir uns mit Neuland, der Wissenspodcast vom Hasso-Plattner-Institut. Das ist die zweite Folge unseres Podcast-Specials, die Potsdamer Konferenz für nationale Cybersicherheit zum Nachhören. Diesmal geht es um die Sicherheit der kritischen Infrastrukturen. Die Cybersicherheit der kritischen Infrastruktur ist für unsere Gesellschaft unverzichtbar, gleichzeitig aber auch eine immense Herausforderung, sowohl in technischer, organisatorischer als auch in regulatorischer Hinsicht. Wie kann also die Sicherheit gewährleistet werden? Darüber diskutiert das folgende Panel. Es moderiert Klaus Landefeld, Vorstand Infrastruktur und Netze bei ECO, dem Verband der Internetwirtschaft.
Ich möchte meine Panelisten hier begrüßen. Das ist zum einen Frau Alene Bühler, CIO der DB Cargo. Frau Bühler ist studierte BWL und Wirtschaftsinformatikerin, hat 20 Jahre Berufserfahrung, unter anderem bei Siemens, bei Volkswagen und seit 2020 dann bei der Bahn und seit 2021 November, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, als CIO bei der DB Cargo. So, als nächsten Panelisten haben wir den Herrn Jan Hoff. Herr Hoff ist studierter Wirtschaftsinformatiker, im beruflichen Werdegang immer im Bereich Cybersecurity, Cyberforensics und Incidents Reports tätig gewesen, unter anderem für KPMG, RWE, Innogy, E.ON und jetzt bei Dragos. Falls man Dragos nicht kennt, Dragos ist eine OT-Security-Firma, die darauf spezialisiert ist, im Prinzip alles, was kritische Infrastruktur ist, in der Operation Technology eben zu begleiten. Das sind auch 500 Personen, wenn ich es richtig sehe, die dort arbeiten. Ist eigentlich schon sehr, ja, ganz umfangreich. Bei der Bahn war das, glaube ich, nicht notwendig, das vorzustellen, was die Bahn macht, denke ich, ja genau. So, und last but not least, Johannes Rundfeld, in der Branche, glaube ich, auch besser bekannt als E.ON. Studierter Kommunikationswissenschaftler, Digitalexperte, Unternehmer und derzeit Mitarbeiter im Deutschen Bundestag, wo er auch in anderen Legislaturperioden schon mal tätig war. Sein Fokus dort liegt auf der Betreuung der vielen digitalen Herausforderungen, welche der Umsetzung harren. Ich muss es leider so nennen. E.ON ist Mitgründer und hier auch in der Rolle als Mitgründer und Sprecher der AG Kritis, einer unabhängigen Gruppe von Experten, die sich seit 2017 der Steigerung der Versorgungssicherheit und Verbesserung der IT-Sicherheit in den kritischen Infrastrukturen in Deutschland verschrieben hat. Vielleicht fange ich Ladies First mit Frau Bühler an, genau. DB Cargo ist ja im Sektor Verkehr schon lange Kritisbetreiber, auch in den vorherigen Regulierungen. Jetzt kriegen wir neue Gesetze, neue Anforderungen. Ich gehe davon aus, dass aus der alten alles umgesetzt wurde. Jetzt kommt NIS 2 und CER. Wie ist das mit der Umsetzung? Ist das eine Mammutaufgabe? Geht das? Ist das leistbar?
Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Vielleicht mal so zur Einordnung. Wer sind wir als DB Cargo? Wir sind eine hundertprozentige Tochter der Deutschen Bahn und sind im Güterverkehr tätig. Das heißt, wir sind die größte europäische Güterverkehrsbahn und in 17 europäischen Ländern tätig und auch in China. Von den Mitarbeiterzahlen sind wir über 30.000. Verhältnis ist auch, dass wir fast die Hälfte dann auch im Ausland haben. Und natürlich stellt uns das auch vor großen Herausforderungen. Wir sind in der Tat allerdings schon seit vielen Jahren als kritisch Betrieb identifiziert worden. Das kam ja mit der Prämisse, dass alles, was im Bereich Transport und Verkehr ist, als kritisch definiert worden ist, kritische Infrastruktur. Wir beschäftigen uns seit 2017 mit kritisch und haben im Jahr 2019 das erste Mal unsere Prüfungsergebnisse dem BSI mitgeteilt. Werden also ab 25, da haben wir wieder den Prüfzyklus, werden wir jetzt das vierte Mal dabei. Und da würde ich sagen, da sind wir sehr gut unterwegs. Da haben wir auch gute Erfahrungen sammeln können. Wenn wir jetzt über NIS 2 sprechen oder auch über CER, wir hatten ja gerade auch darüber gesprochen, was das bedeutet, wenn man auch im internationalen Bereich tätig ist, da wünschen wir uns natürlich schon auch eine Vereinheitlichung im europäischen Bereich. Also das ist etwas, was wir natürlich auch als Großkonzern anstreben, ähnlich wie bei dem EU AI Act, wo wir wirklich Parameter haben, Leitplanken haben, die es uns ermöglichen, für Gesamteuropa tätig zu sein und auch die Regularien zu interpretieren und auch gleichermaßen zu implementieren. Und da, denke ich, haben wir aber noch ein Stück weit zu gehen.
Sie sind ja nicht nur in Deutschland kritisch, Sie sind ja in anderen Ländern auch kritisch und da ist natürlich die Frage, die es so ein bisschen daraus mir mal stellt. Also ich bin selber auch im TK-Bereich tätig, da sind wir auch teilweise überregional aktiv, aber bei TK ist es so ein bisschen zentralisierter. Jetzt ist es für Verkehr und Logistik, macht ja jedes Land eigentlich, was es will, oder zumindest bisher, was es will. Jetzt kommt NIS2 und CER, die das ja vereinheitlichen sollen. Haben Sie den Eindruck, das vereinheitlicht? Bringt das einen Vorteil für DB oder macht da gefühlt im Moment noch jedes Land, was es will und das wird nicht besser durch die neuen europäischen Regelungen?
Also der Anspruch ist natürlich, dass wir einheitlich in Europa unterwegs sind. Und das ist auch das, was wir politisch uns auch wünschen, auch für gesamt Europa. Wir sehen aber schon, dass gerade bei NIS2 gibt es lokale Anforderungen. Ja? Also beispielsweise UK interpretiert es ja anders als Deutschland, als auch andere europäische Länder. Und da müssen wir natürlich auch sehr genau schauen, was bedeutet das für uns auch als Unternehmen, wenn wir denn in diesen europäischen Ländern tätig sind, gerade was das ganze Thema natürlich auch für unsere Kunden bedeutet. Wir sind im Industriebereich tätig, dass wir natürlich auch unseren Kunden in Sicherheit geben können. Und das ist für uns die absolute Priorität, Sicherheit auch unseren Kunden zu geben. Wir sind im B2B-Bereich. Da auch bei den verkehrsüberschreitenden Grenzen, 60% unserer Verkehre sind grenzüberschreitend, da natürlich auch versuchen gemeinsam jetzt auch mit der Politik in der EU und in Deutschland natürlich auch Parameter zu finden, die uns es natürlich auch ermöglichen, in jedem Land dann auch entsprechend unsere eigenen Mitarbeitenden zu schulen. Beispielsweise DB Cargo UK, da haben wir 5000 Mitarbeitende, auch ein sehr wichtiges Land für uns, aber auch natürlich Spanien als großes Land, Frankreich sind wir unterwegs. Und da gilt es jetzt natürlich zu schauen, was bedeutet das denn in Frankreich? Was bedeutet das auch für uns als DB Cargo in Frankreich, wenn unsere Verkehre beispielsweise von Lissabon nach Italien fahren.
Ja, klar. Gab es Länder, die das ernster genommen haben? Also gefühlt gab es wirklich Länder, die gesagt haben, ist uns alles ganz wichtig, andere Länder interessiert es nicht so und wo steht Deutschland?
Interessanterweise haben wir schon sehr gute Erfahrungen mit Rumänien. Also das ist auch etwas, wo ich sage, einige Länder sind da schon sehr gut unterwegs, um das für sich zu interpretieren. Ich würde aber auch sagen, hier in Deutschland sind wir auch auf einem guten Pfad und wir schauen natürlich auch, und das ist ja auch der Vorteil, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo wir viele verschiedene Länder auch haben, da auch voneinander zu lernen. Und meine Hoffnung ist natürlich auch, dass wir bald auch in der Lage sind, gesamtheitlich europäisch darauf zu schauen.
Herr Hoff, Sie sind Experte für kritische Infrastrukturen, haben schon immer durch Cyberforensik auch dafür gesorgt, dass das immer neue Threats erkannt werden, dass irgendwie immer weitergeht. Und wenn ich es richtig sehe, insbesondere die Sektoren Energie, Gesundheit, Wasserversorgung, das sind so Bereiche, in denen Sie tätig waren. Das ist ja für die Gesellschaft unentbehrlich, aber viele Betreiber sind jetzt erst neu in die Regulierung reingekommen oder werden jetzt durch die neuen Regelungen aufgenommen, die vorher nicht reguliert waren. Wie unterscheidet sich denn, wenn die jetzt neu reinkommen, Incident Response im Bereich kritischer Infrastruktur von normaler Cybersecurity oder brauchst du da spezielle Kenntnisse, Werkzeuge? Was tut das?
Ja, so die Aussage Incident Response, was ist das eigentlich, ist relativ normal in meinem Bekanntenkreis. Was machst du eigentlich? Und dann sage ich, ja, in OT. Und dann kommt die nächste Frage, ja, und was ist dieses OT? Wichtig ist, wenn wir uns kritische Infrastrukturen angucken, dass vieles davon OT ist, operationelle Technologie. Mit IT haben wir jetzt in den letzten 25 Jahren, sind wir an den Punkt gekommen, wo wir Maßnahmen haben, wo wir Prozesse haben, wo wir auch verstanden haben, dass wir angegriffen werden. Wenn wir uns die OT angucken, das heißt das, was am Ende IT auf der einen Seite ist und Physik auf der anderen Seite. Wir legen Schalter um, die am Ende den Strom fließen lassen. Nicht ganz physisch korrekt, aber wir bewegen Ventile, die am Ende Wasser fließen lassen. Und alles das machen wir effektiv mit Technologie, die es schon immer gab, aber die wir nie vernetzt haben. Und plötzlich, auch jetzt im Hinblick auf Incident Response, reden wir, dass jemand damit potenziell maliziös interagiert. Das heißt, wenn wir uns diese Systeme angucken, ist es nicht, wir haben ein aktuelles Cloud-System, aktuelle Betriebssysteme oder gar Systeme, die wir einfach so ausschalten können für Analysen. Das ist im Zweifelsfall ein Hochofen, wenn der ausgeschaltet wird, dann ist der Hochofen danach kaputt, wenn er nicht solide runtergefahren wird. Das heißt, unsere Incident-Response-Prozesse müssen wir darauf anpassen, dass in der OT die Dinge anders laufen. Sie sind älter potenziell, sie sind wesentlich hochverfügbarer, sie sind potenziell fragiler und im Zweifelsfall hat sich das noch nie jemand in der Vergangenheit angeguckt. Das heißt, heute Incident Response, man ruft eine IT-Company an, mein E-Mail-Server wurde kompromittiert, kein Problem, können wir machen. Man ist ein Kraftwerk und man ruft eine IT-Firma an und sagt, haben wir noch nie gesehen. Ja, was macht man dann? Und das ist der Job des OT-Instant Responders, das zu verstehen und dafür zu sorgen, dass man wieder an den Punkt kommt, wo man betriebsfähig ist. Und das fehlt, ist häufig Visibilität. Wir sehen das, also kam jetzt auch von Frau Claudia Plattner, wir müssen Visibilität haben als Deutschland, als Unternehmen, auch wie als einzelne Personen, wenn es um geleakte Daten geht. Und das haben wir in der OT einfach in der Form noch nicht. Und das macht halt Instant Response auch anders.
Ich habe neulich mal in einem Vortrag wurde sehr deutlich dargelegt, dass man im OT-Bereich auch nicht einfach abschalten oder updaten oder wir haben eben gehört, es gibt dann irgendwo die nächste Cybersicherheitslücke und dann sagte mir derjenige, ja, in unserem Werk, ich glaube, das nächste Fenster haben wir in 4 Jahren. Das war so ein bisschen Sport, also empfand ich als sehr sportlich, um Sicherheitslücken zu schließen, aber ist das üblich oder ist das eine der großen Herausforderungen, dass man dann immer umbauen muss, was davor bauen muss oder so?
Sagen wir, kommt drauf an, kommt auf die Branche an, kommt auf die, wenn wir ein Werk nehmen, wann wurde das Werk errichtet. Moderne Werke, kein Problem. Aber wir reden hier nicht über einen Laptop, den wir alle, ich glaube steuerrechtlich können wir die alle 5 Jahre austauschen. Das funktioniert bei einem Werk nicht. Da reden wir über 30 Jahre oder einem Zug zum Beispiel. Wie lange wird ein Zug betrieben? Sicherlich nicht nur 5 Jahre und dann kommt er irgendwann aufs Abstellgleis. Und das ist bei den Betrieben auch so. Die produzieren, die verdienen ihr Geld mit Produktion. Und wenn wir dann anfangen mit, ja, den aktuellen Windows-Patch, wir wissen nicht genau, was er tut, aber wir sollten patchen, das funktioniert in den Unternehmen nicht. Und das ist halt auch da, wo wir als OT-Company häufig reinkommen und einfach Verständnis dafür haben, weil wir selbst waren Betreiber, viele von unseren Kollegen, ich auch. Und das ist normal, dass man nicht immer vollständig gepatchte Systeme hat. Wichtig ist, ich glaube, das war auch der Hauptpunkt von Fefe heute Morgen, wir müssen uns auch darum kümmern, die Systeme zu schützen, bevor etwas passiert und nicht einfach nur reagieren. Aber wir müssen auch reagieren können, denn egal, was man sich heute anguckt, was potenziell betroffen ist, viele haben keinen Plan. Und keinen Plan zu haben, ist das Schlechteste, was man im Incident-Fall haben kann. Und insbesondere dann, wenn es um Leib und Leben potenziell geht. Ein Zug, der weiterfährt, wenn er nicht weiterfahren darf, eine Raffinerie, die plötzlich Flusssäure irgendwo verliert, das sind Dinge, wo wir nicht einfach nur keine E-Mails schicken können oder nicht irgendwo einen Beleg oder eine Bestellanforderung machen können.
Ja, klar. AK Kritis hat ja regelmäßig Stellungnahmen abgegeben, auch zu den momentan aktuellen Gesetzen. Ist so ein unternehmensbezogener Ansatz, wie er in NIS und Kritis.dg jetzt umgesetzt werden soll, wo also immer jedes Unternehmen für sich irgendwas macht, funktioniert das eigentlich? Müsste man nicht mehr über branchenübergreifende Themen mal reden? Gibt es Effekte, die man nicht auffangen kann? Oder was ich, ein Cyberangriff tut, mehrere Landkreise lahmlegen, 25 Unternehmen der gleichen Art oder so. Wird sowas überhaupt berücksichtigt? Müsste man da was tun? Sollte man da was tun?
Nein und ja. Also nein, das passiert derzeit überhaupt nicht. Das kritisieren wir seit 2018, 2017, dass man insbesondere die Kaskadeneffekte, die aus dem Ausfall einer einzelnen kritischen Infrastruktur folgen könnten, mal analysieren müsste und auf dieser Analysebasis dann auch die Schwellenwerte, die damals im IT-Sicherheitsgesetz 1 2016 festgelegt wurden, dass man diese Schwellenwerte entsprechend mal korrigiert und zwar auf Basis von der Kaskadeneffekte, also der Interdependenzen mit anderen Sektoren. Das ist bisher noch überhaupt nicht passiert. Und zweitens, und das wäre noch wichtiger, auf Basis der mögliche Ersatzversorgung. Also was können wir als Staat eigentlich an Ersatzversorgung bieten? Beispiel Wasser lässt es sich aufdröseln. Da gab es 2019 eine Situation, wo eine Trinkwasser bereitstellende Talsperre durch einen besonders heißen Sommer leer gelaufen ist. Und eine Pipeline, die diese Talsperre wieder auffüllen sollte, temporär nicht verfügbar war aufgrund von Bauarbeiten oder einem Erdrutsch oder sowas. Und dort wurde dann das Trinkwasser für diese Stadt mit etwa 50.000 Einwohnern per Tankwagen hintransportiert. Wir wissen also, für 50.000 Einwohner Trinkwasserversorgung haben wir in Deutschland praktisch bewiesen die Tankkapazitäten, die Tankwagenkapazitäten. Für eine Stadt mit 150.000 Einwohnern kann ich Ihnen nicht sagen, ob wir das haben. Der Schwellwert ist 500.000 Einwohner. Da ist also ein ganz großes Unwissen seitens der Politik, seitens der Ministerien. Das ist jetzt 2016 mit der Brille von 2016, als wir die IT-Sicherheitsgesetzgebung, Kreditgesetzgebung erstmalig geschaffen haben als Bundesrepublik, ist das nachvollziehbar. Man muss irgendwo mal anfangen, man muss irgendeine Hausnummer ins Auge fassen und dann damit mal loslegen und gucken, was bleibt übrig. Mit jetzt vielen Jahren später und zwei weiteren Novellen am selben Gesetzespaket, nämlich dem IT-Sicherheitsgesetz 2.0 von 2019 und jetzt der kurz bevorstehenden Novelle mit der NIS-2-Richtlinie, sind zwei große Chancen verpasst worden, diese Informationen, wo müssen die Schwellenwerte sein, einem Reality-Check zu unterziehen und mal tatsächlich auf Basis von, was geht mit kaputt, wenn das ausfällt und was können wir an Ersatzversorgung eigentlich leisten? Auf der Basis hätte man das anschauen müssen. Das ist bisher leider nicht passiert. Wir fordern das weiterhin. Das wäre für die Versorgungssicherheit der Bürger in unseren und in meinen Augen unumgänglich, das dringend zu tun. Jetzt ist es schon kontextualisiert worden, als das sind ja alle Gesetze für die Wirtschaft. Ich glaube, du hast es gerade kontextualisiert, aber das stimmt nicht. Der Staat ist da auch mit in der Verantwortung und staatliche Unternehmen, staatliche Behörden, Ministerien und Betriebe sind mit reguliert worden von der EU, sind auch in den Gesetzen jeweils mit angelegt, in den Verordnungen jeweils dann aber ausgelassen worden. Deswegen sieht das so aus, als wäre das nur für die Wirtschaft. Der Staat hat sich da selbst schön fein rausgenommen. Und das in meinen Augen ist ein grob fahrlässiges Unding, wo ich weiterhin erwarte, dass da mal Leute zurücktreten müssten für diese grobe fehlende Verantwortung an dieser Stelle. Denn es ist so, alles, was der Staat für verhältnismäßig hält, einem Wirtschaftsunternehmen aufzuerlegen als Pflichten und Mindestsicherheitsstandards, muss er in unseren Augen im eigenen Haus selbst vollständig auch umsetzen. Das ist nicht geschehen.
Wobei, wir sind ja so eine Art Hybrid als Deutsche Bahn natürlich oder als DB Cargo. Natürlich sind wir als Unternehmen tätig, unternehmerische Verantwortung haben wir natürlich auch und natürlich sind wir im hundertprozentigen Eigentum des Bundes. Und ich würde es jetzt gar nicht mal so negativ sehen, sondern ich würde schon sagen, dass die Regularien, die wir jetzt auch mit den Novellen sehen, uns schon helfen, auch als Unternehmen, jetzt mal die unternehmerische Sicht einzunehmen, was wir denn alles beachten müssen und auch für uns und viele andere deutsche Unternehmen, die international oder in Europa tätig sind, da auch mal so Leitplanken zu geben. Wir als Unternehmen müssen aber dennoch im Transport- und Verkehrswesen auch immer schauen, wie interpretieren wir diese Regularien, und das tun wir auch. Und ohne diese, ne, man kann es natürlich als Fessel sehen, ich sehe es eher als Chance zu sagen, wir müssen nicht das als Unternehmen alle Regularien selbst erfinden, sondern können praktisch das, was da ist, letztendlich für uns interpretieren. Und wir haben auch die positive Erfahrung gemacht, dass wir darüber hinaus auch gehen. Ne? Also wir sind einer der wenigsten Eisenbahnverkehrsunternehmen, die zum Beispiel proaktiv ISO 27001 zertifiziert sind. Und ich denke, das ist auch gerade jetzt aus der Wirtschaft natürlich auch ein Anspruch, den jedes Unternehmen auch nehmen muss. Nicht nur rein das Minimale, was jetzt vom Gesetzesgeber eingefordert wird, das auch zu erfüllen, sondern eher nochmal proaktiver zu gucken. Wir haben jetzt viel über Prävention gesprochen. Nicht so reaktiv zu sein, sondern eher zu gucken, was gibt es denn neben den Regularien, was gibt es denn für andere Standards, die man nutzen kann und wie können wir die in unser Unternehmen mit reinnehmen und vor allem auch bei den Mitarbeitenden, bei unseren Geschäftsführungen in den Ländern genau diese Awareness zu schaffen. Das ist eher der Weg, den wir gehen. Also wir sind eher proaktiv unterwegs und auch eher präventiv, als jetzt irgendwie darauf zu warten, dass jetzt irgendeine neue Gesetzesrichtlinie kommt.
Es ist ja jetzt gerade im Kritis-DG haben wir ja diese Diskussion Schutz physischer Infrastrukturen. Das kam ja auch stark aus Ahrtal und sowas, also wenn die Infrastrukturen gar nicht mehr da sind. Jetzt ist die Bahn natürlich einer der Betreiber, die mit die umfangreichsten Infrastrukturen hat und nicht nur feste, sondern auch noch mobile Infrastruktur dann halt. Sie sehen das als abbildbar an, was da jetzt gefordert wird, auch wenn keine klaren Regeln drin, was genau umgesetzt werden soll, nur dass eben eine Umsetzung zu erfolgen hat. Fühlen Sie sich da auf einem guten Weg oder ist das leistbar oder sind die Umsetzungsfristen da überhaupt drin? Oder?
Ich kann ja jetzt nur für die DB Cargo sprechen, weil ich die DB Cargo hier vertrete. Ja,
also zumindest die mobilen
Netze dann. Genau. Also von da sagen wir es mal so, wie ich eingangs auch sagte, es gibt uns gewisse Leitplanken, an die wir uns natürlich auch halten können. Und das ist ja wichtig für uns, ja, dass es natürlich auch irgendwo vereinheitlicht ist. Ist es eine Mammutaufgabe? Natürlich. Es ist immer eine Mammutaufgabe, wenn wir als Unternehmen natürlich versuchen müssen, jetzt die Regularien, die es gibt, die sich ja auch immer permanent verändern, zu interpretieren und dann auch sicherzustellen, dass wir denen halt genügen. Ich denke aber, weil wir ja schon die Erfahrung haben, wir sind seit ganz vielen Jahren ja auch schon als Unternehmen, wir sind ja fast 200 Jahre altes Unternehmen, Sicherheit ist immer das beherrschende Thema bei uns, das haben wir praktisch in unserer DNA, da denke ich schon, dass wir gut aufgestellt sind. Ist man hundertprozentig sicher? Ich meine, viele Vorredner haben das heute auch schon gesagt. Ich denke, das ist ein sehr herausforderndes Statement, hier zu sagen, wir sind hundertprozentig sicher. Ja, aber was man natürlich auch als Unternehmen oder so, wie wir das angehen, was man natürlich auch mitdenken muss, ist, wie reagieren wir, wenn ein solcher Fall eintritt. Und da denke ich, da sind wir sehr gut unterwegs und haben uns da auch in den letzten Jahren auch entsprechend gut aufgestellt.
Ich glaube auch, dass die Bahn da auf einem guten Weg ist, aber es geht ja auch viel weit über Cyber, also über Cybersicherheit. Wir sind ja hier grundsätzlich meistens im Bereich Cyber unterwegs und es wird ja auch so gerne synonym verwendet, dieses NIS und Kritis DG, was ja auch nicht so richtig immer der Fall ist. Was mich würde auch mal interessieren, es wird ja hier in so einer Konferenz darüber geredet, dass wir Russland in unseren Netzen haben, dass wir China in unseren Netzen haben. Wir reden hier über Attribuierung und so weiter und so fort. Ist das in der täglichen Arbeit eigentlich relevant? Ist das wirklich ein Thema? Und sind Angriffsvektoren von State Actors anders als die von normalen Cyberkriminellen?
Sicherlich wird es hier Leute im Raum geben. Für die ist eine Attribuierung täglich Brot und notwendig für die richtigen Maßnahmen. Spätestens in der Politik sollten wir irgendwo eine Attribuierung haben. Ist das Aufgabe der Privatwirtschaft? Ist es Aufgabe von Cybersecurity-Organisationen zu sagen, es war jetzt Land 1, Land 2? Was verändert das eigentlich in der Reaktion? Nichts. Ich möchte genauso meine kritischen Infrastrukturen entweder schützen oder einen Vorfall beheben. Und das interessiert mich nicht, ob da kyrillische Schriftzeichen in dem Binary drin sind oder ob das Ganze in Mandarin geschrieben ist. Am Ende ist es das gleiche Ziel und sicherlich aus einer Intelligence-Sicht, also den Informationen, wer greift mich mit welchen Möglichkeiten an, das wiederum kann für mich von Interesse sein. Aber im Falle von so einem Incident, da bin ich schon einmal zu weit gegangen oder andersrum, der Angreifer ist ein oder Angreiferin ist einen Schritt zu weit gegangen. Und dann reden wir auch über Cluster. Ion sagte, wir haben Kaskadeneffekte. Wir sehen auch Cluster-Effekte, die im Moment auftreten. Stichwort VPN-Gateways. Die letzten 3 Monate waren eigentlich bei mir geprägt von irgendwelchen Incidents, die mit VPN-Gateways irgendwo in Verbindung standen. Hatten wir das vor 15 Jahren? Nein, es war keine Notwendigkeit da. Und jetzt entstehen nach und nach die Vernetzungen, aber man hat dann nicht verstanden, dass man dann in der gleichen Art und Weise seine Sicherheitsmaßnahmen mit dem Grad der Vernetzung auch erhöhen muss. Und da ist es dann schon relevant zu wissen, was für Bedrohungen kommen auf mich rein und wie weit sind die vielleicht auch schon entwickelt. Stichwort Zero Day versus kein Zero Day mehr. Aber es ist am Ende egal, ob der eingesetzt wird von Nation State 1 oder State Actor 2.
Herr Rundfeld, Frage AK Kritis, anderes Thema. Es kommen jetzt sehr viele neue, auch kleinere Betreiber dazu, die teilweise ein sehr geringes Sicherheitsbewusstsein bis jetzt hatten und auch vielleicht nicht genug Ressourcen haben, um das jetzt alles umzusetzen. Gibt es da ein Patentrezept oder gibt es eine empfohlene Herangehensweise? Wie würde der AK sagen, soll man das jetzt angehen, dass also vielleicht auch die weiteren, also wir gehen ja irgendwie von 1.800 auf fast 30.000 Unternehmen, gerade im NIS-Bereich oder so, die jetzt auf einmal tätig werden müssten, wobei die Hälfte davon wahrscheinlich Landkreise und Kommunen wären, die jetzt vielleicht dann doch nicht sollen. Ist ja momentan ein aktueller Stand, Gesetzentwurf. Und in der letzten Anhörung wurde uns gesagt, das wird nicht mehr geändert. Wie sieht es mit diesen Akteuren aus? Ist es eine Entschuldigung zu sagen, ich habe nicht genug Ressourcen oder ich habe kein Personal? Oder wie sieht das aus?
Nee, das ist Cost of Doing Business. Also wer Geld verdienen möchte, muss auch welches ausgeben. Und dazu gehört auch, dass man die Regularien und Gesetze des Landes, in dem man Geld verdienen möchte, beachtet und einhält. Entsprechend ist es vollkommen alternativlos, dass man diese Maßnahmen nicht umsetzen würde. Tatsächlich würde ich dazu aufrufen wollen, alle BetreiberInnen, die jetzt neu verpflichtet sind, dass sie sich vielleicht ihre IT-Abteilung anweisen, ganz konkret dem Wortlaut der Verordnung zu folgen, aber auf der geschäftsführerischen Ebene das Ganze eher in dem Spirit zu betrachten, der dahinter steckt. Was dahinter steckt, ist nämlich eigentlich, haltet euch an Stand der Technik. Guckt, was Akademia macht und sich ausgedacht hat. Das, was im akademischen Umfeld, in der IT-Sicherheitsforschung als gesetzte, sinnvolle, gute Maßnahme gilt, dafür seid ihr verantwortlich, das umzusetzen. nicht das, was der Dienstleister Ihnen erzählt, was man jetzt kaufen kann als Produkt, sondern was in, ja, von den Produkten, die etabliert sind und was Academia dazu sich ausgedacht hat an wichtigen Konzepten. In diesem Spirit muss man handeln und bleiben. Dazu gehört auch, dass man mal von der Verordnung abweicht und die bisherigen Gesetzgebungen erlauben das, dass man sowohl aus dem Grundschutz als auch aus 27001 sich Module hernehmen darf, um zum gleichen Ergebnis zu kommen. Man darf auch, und das gibt die Kreditgesetzgebung ebenso her, davon noch grundlegender abweichen, solange man dem Auditor glaubhaft machen kann, dass der selbstgefundene Weg der richtige ist, weil es der Praxis entspricht, der wissenschaftlichen Forschung entspricht und den neuesten Erkenntnissen entspricht, dann wird Ihnen das auch jeder Auditor akzeptieren und leben. Wichtig wäre, dass wir jetzt nicht bei irgendeinem Dienstleister ein Stück Software kaufen und behaupten, das ist dann die Lösung, sondern wichtig ist, dass die MitarbeiterInnen den Prozess leben, verstehen und aktiv enabled worden sind, das tun zu können. Das heißt, wenn jetzt die Vertreter der Wirtschaft hier im Auditorium an die NIS2-Umsetzung bei sich im Betrieb gehen, dann erwarten Sie bitte, dass der Betriebsrat auf Sie zukommt und sagt, das ist nicht verhältnismäßig. Dann erwarten Sie bitte, dass die Schulungslast, die auf die Kolleginnen zukommt, eine höhere sein wird als zuvor und dass Sie dazu Beschwerden bekommen werden. Wenn Sie das nicht tun, machen Sie was falsch. Also das ist furchtbar wichtig, dass wir nicht nur ein Stück Software irgendwo hinhängen und hoffen, dass es einen schon rechtzeitig warnt, wenn irgendwas nicht richtig ist oder sich von einer Beratungsfirma einen Leitsordner in den Schrank stellen lässt, wo das ISMS drin beschrieben steht, sondern wenn man das nicht übt und tut, dann hat man es halt auch nicht. Das ist wie beim Backup. Wenn man das kann man machen, aber man hat das erst wirklich, wenn man es auch geübt hat, mal rückzuspielen. Und den Spirit, den Sinn dahinter erfüllt, hat man erst, wenn man die Prozesse so weit gefeintuned hat, dass man in der Lage ist, nach einem Totalausfall, nach einem Ransomware-Angriff, binnen 2-3 Tagen die vollständige Geschäftsfähigkeit wiederherzustellen. Alle, die sagen, ich habe ein Backup, aber sind nicht in der Lage, binnen 2-3 Tagen die Geschäftsfähigkeit wiederherzustellen ihres Betriebs, die haben kein Backup und die haben das auch nicht geübt und die verarschen sich selbst mit solchen Vereinfachung.
Das ist ja originäre Umsetzung. Mich würde vielleicht an die beiden anderen Panelisten, mich würde nämlich interessieren, wenn gerade größere Konzerne das eben schon umsetzen oder so, jetzt kriegen wir ja sowas wie Lieferketten-Thematiken damit rein. Die Zertifizierung muss ausgedehnt werden, im Zweifelsfall auch viel mehr. Potenziell können einige sich leisten. Nehmen Sie die an die Hand? Wollen Sie denen helfen? Oder gibt es dann so stringente Vorgaben und sagt dann, Pech gehabt, ihr müsst euch selbst zertifizieren, so nach der Methode. Gibt es da schon irgendeinen Plan für? Oder sehen Sie das, also jetzt sehen Sie das im praktischen Betrieb schon, dass Anforderungen von Ihren Kunden, für die Sie das ja auch umsetzen, dann darauf ausgedehnt werden? Also
da müssen wir, glaube ich, das, was Ion gerade sagte, wir müssen uns die Personen, die Prozesse und die Technik angucken. Wir sind im Moment, echt was die Personen angeht, müssen wir nachholen. Nicht nur einfach zusätzliche FTE, nicht einfach mehr VZR, je nachdem, wie man es nennen möchte. Mehr Leute heißt nicht unbedingt mehr Handlungsfähigkeit. Wir müssen eine Befähigung herstellen. Und das ist sicherlich auch Teil mit vom HPI, diese Befähigung, jedenfalls die initiale Befähigung zu haben. Das Zweite sind dann eben auch die Prozesse. Viele Incident Response Cases, wo wir herkommen, da ist nichts. Da kommt man hin und dann heißt es so, ja, wir haben jetzt ein Problem. Und das heißt, die wissen nicht mal, was gerade davon betroffen ist. Da werden einfach Stecker gezogen und dann weiß man, ja, jetzt haben wir kein Problem mehr. Ja, und die Bundesnetzagentur ruft an, weil sie keine Daten mehr kriegen. Und dann das letzte, Technologie, auch das, was wir häufig sehen, da wird einfach eine Box gekauft, Stichwort Systeme zur Angriffserkennung, und dann glauben Leute, dass sie danach, nur weil sie eine Box da stehen haben, jetzt alle Cyberangriffe abwehren können. So eine Box ist wichtig. Aber es braucht die Personen dazu und die Prozesse, dann sind wir wieder bei dem Dreiklang. Und erst dann muss ich mich eigentlich darum kümmern, was meine nachgelagerten Institutionen sind. Warum sollte ich auf meinen Dienstleistern rumhacken, auf meinem Lieferanten, Hersteller einer Netzwerk-Appliance zum Beispiel, dass der sein ISO 27001 und irgendwelche Schleifchen hat, wenn ich selber nicht mehr in der Lage bin, die Basics zu haben? Und die Basics sind nicht schwer. Also da ein Plugin Richtung des BSI, da gibt es genügend Informationen. Und alle Unternehmen, die diese Informationen nicht nutzen, da bin ich wieder bei Ion, fahrlässig.
Also für uns ist das ein klarer Wettbewerbsvorteil. Sie sprachen gerade das Lieferkettengesetz an. Natürlich ist es etwas, wir sind im B2B-Bereich tätig. Wir haben Kunden in der Automobilbranche, in der Industrie, in der Chemiebranche. Und natürlich sind wir natürlich auch Garant, dass deren Ziele erfüllt werden. Natürlich als nachhaltiger Mobilitätsanbieter, als Deutsche Bahn, ist das natürlich auch unser Anspruch. Und Sie sprachen gerade Grundschutzaudit an. Da sind wir ja zertifiziert. Und das ist auch einer der Gründe, warum uns unsere Kunden bevorzugen, weil wir das auch sicherstellen können. Und wie gesagt, wir sind sehr proaktiv unterwegs und schauen natürlich auch als Wettbewerbsvorteil, wie können wir uns dann auch mit allen neuen Regularien, die da jetzt kommen, die vielleicht noch nicht ganz etabliert sind, wie können wir uns da auch von der Masse abheben? Und da bin ich auch sehr froh, dass wir da natürlich aufgrund unserer Eigentümerstruktur natürlich die Nähe auch zum Bund haben. Und wie gesagt, ich sehe es sehr positiv, dass wir da auch einen sehr, zumindest in Deutschland, sehr ausdefinierten Rahmen haben, in dem wir uns bewegen können. Wenn wir das nicht hätten, glaube ich, würden wir uns noch angreifbarer machen, als es vielleicht in anderen Staaten jetzt der Fall ist. Und von daher sind wir jetzt sehr froh, dass es so etwas gibt. Und wir nehmen das auch so wahr, dass wir natürlich auch gemeinsam mit unseren Kunden natürlich auch das ganze Thema weiterentwickeln. Natürlich sind wir auch im Austausch mit unseren Kunden, was deren Anforderungen sind aus der Unternehmerschaft. Und wir schauen natürlich auch, dass wir auch genau diese Anforderungen auch entsprechend erfüllen können. Ja.
Gut, das ist die eine Richtung, das ist Sie als Lieferant für Kunden, als DB Cargo. Wie sieht es andersrum aus? Sie haben ja wahrscheinlich Tausende von Zulieferern oder Partnern, die mit Ihnen zusammenarbeiten. Die müssten jetzt nach NIS und CRR ja im Teil auch wieder zertifiziert sein, damit Sie überhaupt mit in Ihren Verbund aufnehmen können. Das wird doch mit Sicherheit auch eine Herausforderung sein. Viele von denen waren ja bis jetzt oder sind selber eigentlich nicht kritisch und müssten die Vorgaben nicht erfüllen.
Also bei den Eisenbahnverkehrsunternehmen, wir haben natürlich da auch Konkurrenz, da gilt ja dasselbe. Das heißt, wir sind Marktführer als DB Cargo, aber natürlich gibt es viele andere Eisenbahnverkehrsunternehmen, die im Güterverkehr sind. Die müssen natürlich auch genau diesen Gesetzen entsprechen, wo wir natürlich für uns ein bisschen den Schmerz sehen. Wir sind ja im intermodalen Verkehr unterwegs. Wir sehen, dass der Modal Split, also all das, was beispielsweise mit dem LKW transportiert wird, 70% ausmachen. Und die fallen nicht unter Kritis. Ja. Und da ist es natürlich so für uns, wo wir natürlich den Anspruch haben, neben natürlich Geld zu verdienen, natürlich auch CO2-Emissionen zu reduzieren, dass wir da keine gleiche Behandlung sehen. Und das ist etwas, wo ich dann auch sage in meiner Vertretung als Deutsche Bahn, als DB Cargo, dass da auch die Politik sicherlich nochmal kritischer drauf gucken sollte und dann auch nochmal definieren sollte, wenn wir schon sagen, Transport- und Verkehrswesen ist kritisch, warum schauen wir uns dann nicht auch den intermodalen Verkehr an, beispielsweise auch den LKW-Bereich?
Ja, ist klar. So, ob der Zeit, weil wir etwas knapp sind, würde ich gerne die Fragerunde öffnen.
Ja, bitte. Vielen Dank. Ja, meine Frage richtet sich an den Herrn Rundfeld. Sie haben mir den Stand der Technik angesprochen, der auch explizit im NIS2-Umsetzungsgesetz eben vorgeschrieben wird. Sie haben vorgeschlagen, Unternehmen sollten sich quasi an der Wissenschaft orientieren. Nun ist es ja vielleicht etwas, oder man könnte ja dagegen halten, dass es zu viel verlangt ist, für Unternehmen ständig den akademischen Diskurs zu überwachen und im Auge zu halten. Also jetzt meine Frage, gibt es da vielleicht etwas praxisnahere Vorschläge, um das quasi umzusetzen?
Natürlich ist das verkürzt. Selbstverständlich gibt es da Prozesse und Systeme, die funktionieren. Mindestens zum Beispiel über die branchenspezifischen Sicherheitsstandards, B3S. Für jede der Branchen, die reguliert werden müssen und die reguliert sind, entstehen dann mit der Zeit über Beratungshäuser und in Kooperation mit dem BSI die sogenannten B3Sen. Und in diesen B3Sen sind dann ganz konkrete Anweisungen, ganz konkrete Vorgaben zu, wie man mit diesem oder jenem branchenspezifischen Problem umzugehen hat, drin enthalten. Damit kann ich auch nochmal hier den Bogen schließen. Das wird selbstverständlich auch für die gesamten jetzt betroffenen Zulieferindustrie der Kreditinfrastrukturen der Fall sein. Das wird ein bisschen dauern. Wir haben aber auch generöse 3 Jahre Zeit, bis überhaupt irgendwer sich bewegen wird. Also die ersten Audits für die NIS2-Umsetzung sind nicht vor 2027 zu befürchten. Entsprechend wird auch vor 2027 nicht so richtig jemand dem Thema ganz, ganz große Energie schenken. Und dann spätestens gibt es auch aus den einschlägigen Häusern und Ecken B3Sen, wo es konkret drinsteht, was zu tun ist. Das heißt aber, bei besonders wichtigen Unternehmen, Gruppierungen, Infrastrukturen und BetreiberInnen, erwarte ich trotzdem von denen, dass die gucken, was im akademischen Bereich neu ist, weil die groß genug sind, das tun zu können. Die kleine Bude, die jetzt, weil sie einen Nameserver betreibt und 3 Mitarbeiter hat, dummerweise auch drunter fällt, die mag ich da fast ein bisschen ausnehmen. Aber die großen Konzerne, die an den Punkt gelangt sind, dass sie ihre IT-Abteilung als Servicegesellschaft ausgelagert haben, die da verlange ich schon, dass die den akademischen Dialog vollständig mitverfolgen, weil man es da verlangen kann und weil die Verantwortung für die Gesellschaft entsprechend ist, aufgrund der Größe.
Und vielleicht dazu auch nochmal eingeworfen, es gibt Stand der Technik und Stand der Wissenschaft. Stand der Technik ist ein Muss. Stand der Wissenschaft ist ein Müssen, wenn man kann. Und das sollten wir uns auch mal als Grundlage für unser unternehmerisches Denken mit reinnehmen. Denn wenn wir groß genug sind, dann wird irgendwann bei einem Vorfall vielleicht jemand fragen, hättest du können? Und wenn die Antwort ja ist, dann war es fahrlässig. Na, vielleicht nicht fahrlässig, aber es ist zumindest diskutabel dann auf einem Aufsichtsratstermin oder dergleichen. Und prompt ist man in einer Erklärungsnot. Bis dato war es, das ist dieses Ding mit Nullen und Einsen, das gucken wir uns nicht an. Jetzt kommen wir aber nach 2024, 25 und keiner kann mehr erzählen, dass dieses Cyber Neuland ist.
Deswegen, ich muss auch nochmal hinterher treten. Wer von sich aus sagt, wir haben IT-Grundschutz umgesetzt bei uns, da denke ich mir, schön, wir haben einen Brandmelder installiert und eine Brandschutztür nach F90-Standard und Dinge, die wir seit 20 Jahren machen müssen, endlich umgesetzt. Aber da hängt ein bisschen mehr dran, als den Grundschutzdialog aufzuschlagen, die Module rauszunehmen und zu sagen, die setzen wir jetzt um. Man muss das schon ein bisschen grundlegender angehen. Und solange das kein Thema ist, das im Vorstand und in der Geschäftsführung akut drängt und große Sorgen verursacht, wird das Thema nicht ernst genug genommen. Deswegen begrüße ich an der NIS2-Umsetzung explizit, dass die Steuerspartricks über die Servicegesellschaften, die sich entwickelt haben zu Verantwortungsspartricks, eine Verantwortungsdiffusion in die Gesellschaft auslagern, dass das jetzt nicht mehr klappt und der Konzernvorstand voll haftet für alle Verfehlungen seiner ausgelagerten IT-Service-Gesellschaften. Das ist meine wichtige und richtige Maßnahme und ich hoffe, das führt zu einer nachhaltigen Verbesserung der IT-Sicherheit, sobald, spätestens dann, wenn die Vorstandshaftpflicht anklopft und sagt, wird teurer. Ja. Und dann ist ein Hebel da, vorher glaube ich nicht.
Genau, ja. Eine Frage würde ich gerne auch nehmen, wenn es noch eine Frage gibt von irgendwo. Ja, genau.
Marc Lindeke, ich habe in einem früheren Leben die Ehre gehabt, an diesem NIS2-Ding mitzuschreiben und war als Vertreter einer kritischen Infrastrukturbranche Teil der Beratungen. Und ich wollte nochmal, ihr habt es dann auch selber beantwortet, darauf hinweisen, Stand der Technik haben wir extra, habe ich versucht mit reinzubringen, dass das nicht zu diskutieren ist. Stand von Wissenschaft und Technik haben wir als Pflicht raushalten können. Ich glaube, das ist wichtig, das zu unterscheiden. Danke nochmal für die Klarstellung. Und das Wahlrecht zwischen mache ich 27.000 und mache ich BSI, haben wir auch versucht drin zu lassen und zu machen und auch für die Dame von der DB Cargo. Wir haben auch versucht, soweit den Boden zu bereiten, dass wenn man in einem Land zertifiziert ist, dass man dieselben Methoden innerhalb Europas im anderen Land auch zertifiziert bekommt. Von daher glaube ich, wenn man fest genug mit dem Fuß aufstampft und sagt, das ist aber durchgegangen bei den Behörden in Deutschland oder Frankreich oder was auch immer, dass keine größeren Schwierigkeiten auftauchen sollten nach dem Geiste, wie wir es damals geschrieben haben. Also ich habe nur kleine Pünktchen setzen dürfen. Aber das war zumindest der Geist der Geschichte. Bei Stand der Technik sollten wir echt nicht mehr diskutieren.
Alles klar. Gut, da wir zum Ende kommen müssen, wie mir mitgeteilt wurde, auch wenn wir ein bisschen kürzer hatten, noch Last Words, irgendwie noch ein Abschluss.
Also grundsätzlich, Defense is doable. Also insbesondere, wenn wir kritische Infrastrukturen reden, die Verteidigung ist möglich. Wir reden hier nicht über 100, 200.000 Endpunkte in einem Kraftwerk. Das sind vielleicht nur eine Handvoll PCs, vielleicht sind es auch 2, 3, 4 Hände voll. Aber das ist machbar, das ist managebar. Und aus der Ingenieurssicht managen wir das seit Jahrzehnten. Jetzt mein Plädoyer an alle Beteiligten und an die Politik ist, lassen Sie uns kritische Infrastrukturen als solche auch mal betrachten und nicht als zusätzliches IT-System, was IT-Probleme hat. Das sind Ingenieurs- oder Ingenieurinnen, Strukturen, danke Ion. Und als solche sollten wir die auch betrachten und auch schützen.
Grundsätzlich begrüßen wir als DB Cargo Regularien. Was wir uns wünschen, ist, dass diese Regularien, die es ergibt, auch NIS 2 oder CER, was ja heute auch genannt worden ist, dass es da sehr klar ist, was muss man davon machen, was kann man machen. Und wir haben in der Vergangenheit ja auch gesagt, also schön, dass Sie es gerade gesagt haben, wir haben natürlich auch versucht, jetzt in den Ländern zu schauen, was bedeutet das jetzt konkret, ja, als Gesamtunternehmen. Und wir sollten auch eher, so sehe ich das zumindest, eher das als positiven Impuls sehen und nicht, na, das ist so ein bisschen heute ja auch so im Laufe des Vormittags, zumindest in meiner Interpretation so gewesen, dass wir sehr stark sagen, okay, das ist so schwarz-weiß, ne? Wir müssen das alles machen und das ist nochmal eine Mammutaufgabe und das, sondern eher das auch als irgendwo für uns auch als Unternehmen als Chance zu sehen, dass wir das halt nicht alles alleine machen müssen, sondern dass es da schon ganz viele gute Themen gibt. Und was ich mir wünsche abschließend ist, dass wir genau in solchen Formaten, wo wir Wissenschaft und Politik und auch Unternehmen zusammen haben, dass wir viel, viel öfter in diesen Dialog gehen bei so einem Thema und auch voneinander lernen. Das wäre mein Wunsch.
Ist ja für die Sicherheitsverantwortlichen im Unternehmen auch durchaus eine Hilfe, dass es eine regulatorische Anforderung gibt, die man umsetzen muss, weil früher hatten wir mal keine Budgets dafür oder so, das kennen wir ja auch, genau. Herr Rundfeld.
Ja, vielleicht dem Staat möchte ich zurufen, kümmert euch um eure eigenen Häuser und macht die Dinge, die ihr der Wirtschaft auferlegt habt, auch in allen Ministerien, Landesämtern, Kommunalbehörden und staatlichen Verwaltungen als Mindestumfang. Und der Wirtschaft möchte ich zurufen, lebt den Kern von Standardtechnik. Lasst euch nicht zurückfallen auf, ja, aber das BSI hat nur das und das aufgeschrieben als Maßnahmen. Wenn ihr die Maßnahmen für sinnvoll erachtet, dann führt sie durch und so als Schwellenwert, ne, nach einem Totalausfall durch eine Ransomware 2 bis 3 Tage. Wenn sie dann wieder arbeitsfähig sind, haben sie alles richtig gemacht. Wenn sie dann nicht wieder arbeitsfähig sind, brauchen sie einen IT-Leiter und waren nicht vorbereitet.
Alles klar. So, ja, vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit trotz der späten Zeit. Und genau, vielen Dank, Alene Bühler, Jan Hoff und Johannes Rundfeld. Danke.
Das war das Panel zum Thema Sicherheit von kritischen Infrastrukturen und Industrie. Moderiert von Klaus Landefeld, Vorstand Infrastruktur und Netze bei ECO, dem Verband der Internetwirtschaft. Und in der nächsten Folge geht es um das Phänomen der Desinformation. Wir hören uns zur nächsten Episode. Mein Name ist Leon Stäbe. Ich sage Tschüss und bis dann.